Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Vers-für-Vers-Reihe zum zweiten Timotheusbrief. Wir waren bis Vers 10 gekommen und ich will euch da kurz nochmal abholen. Paulus will Timotheus ermutigen, seine Berufung wieder aufzunehmen. Timotheus hatte einen Durchhänger und jetzt will Paulus ihn wieder neu mitnehmen. Und er hat dann unter anderem in Vers 9 und 10 das Evangelium nochmal grob skizziert. Und auch das kann ja unheimlich motivieren. Ja, wenn ihr das nochmal lest, Vers 9 und 10. Was haben wir für ein geniales Angebot weiterzugeben? Leben und Unvergänglichkeit. Das ist doch das, was eigentlich jeder Mensch möchte. Leben und Unvergänglichkeit. Und das haben wir im Angebot, im Auftrag Gottes. Ja, und so schwenkt Paulus wieder zu sich. Und jetzt gehen wir eben weiter zu Vers 11. Ja, er schreibt, für das, also für dieses Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Ja, Gott hat mich eingesetzt, dass ich Herold bin und dass ich Apostel bin. Ganz offizielle Begriffe. Ja, dieser Botschafter für den ewigen König, die Stimme für den ewigen König. Ich laufe vor ihm her und rufe ihn aus, dass er zum Beispiel wiederkommt. Wir können in Esther 6 lesen, ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte ausbreiten, sonst haltet nochmal an und lest Esther 6 oder führt euch das ganze Esther-Buch nochmal vor Augen. Da ist dieser Haman, der sich überlegen soll, wie eine Person geehrt werden soll, die der König in besonderer Weise ehren möchte. Und Haman denkt, es geht um sich selber, ja, und sagt dann eben, dieser Mann, der vom König geehrt werden soll, ne, der muss toll angezogen werden, dann durch die Stadt geführt werden und dann soll jemand vor ihm herlaufen und sagen, was der Tolles gemacht hat. Haman denkt eigentlich, er denkt sich das für sich selber aus, weil der König ihn ehren will, stellt dann fest, nee, der König will seinen Erzfeind ehren, den Mordechai, und jetzt soll er, Haman, vorherlaufen und sagen, was der König Gutes durch Mordechai empfangen hat und warum der König jetzt Mordechai ehrt. Und der Haman ist bei diesem Job jetzt sehr widerwillig, das ist bei uns hoffentlich nicht der Fall, aber da kriegt man ein Gespür dafür, was ist ein Herold? Ein Herold ist einer, der vor dem anderen herläuft und Dinge über ihn sagt, ausruft im Namen des Königs. Er ist die Stimme des Königs. Ja, und so sagt Paulus, bin ich Herold, ja, und sage den Leuten, dass Jesus kommt und sag ihnen, was Jesus möchte. Das ist meine Berufung, sagt Paulus. Ja, und was ist seine Haltung dabei? In Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ja, steckt wahnsinnig viel drin in dem Vers. Paulus zeigt, ich bin leidensbereit für diese Aufgabe, Herold zu sein, bin ich bereit zu leiden. Und ich schäme mich nicht. Ja, also wir merken, hier wird Vers 8 aufgegriffen, wenn ihr nochmal anhalten wollt und kurz dort lesen wollt. Ja, genau das sagt Paulus hier für sich. Ich bin leidensbereit und ich schäme mich kein Stück für Jesus, weil ich weiß, wem ich da vertraue, weil ich Jesus kenne, weil ich Tag für Tag mit ihm lebe, weil ich ihn erlebe. Und weil ich so zutiefst davon überzeugt bin, ne, dass ich an jenem Tag dieses anvertraute Gut von ihm bekomme. Ja, Paulus weiß einfach, wem er glaubt. Er kennt Jesus und das nimmt uns so mit und fordert uns auch so heraus, danach zu suchen, das sagen zu können. Ich kenne Jesus. Ja, ich kenne ihn wirklich. Und damit will er für Timotheus dann eben Vorbild sein, ja, in Vers 13 und 14. Und das gilt ja letztlich dann auch für uns. Er will ja damit auch für uns Vorbild sein. Und dann lesen wir eben in Vers 13 und 14, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, halte fest. Halte doch das fest, ne, das, was ich lebe und dir vorlebe und was du doch auch schon angefangen hast. Das halte fest, ja, und dieses Wort Gottes soll letztlich Vorbild sein, sagt er, gar nicht unbedingt Paulus, sondern das Wort Gottes selber soll Vorbild sein. Ja, damit soll ich mich beschäftigen, das soll ich studieren, das soll ich auswendig lernen, im Herzen tragen. Ja, und er redet von Vertrauen und Liebe in Christus, ne? Glauben und Liebe, das ist die Basis unserer Beziehung zu Jesus, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn lieben und danach auch suchen, ja, auch im Gebet uns danach ausstrecken. Und dann sagt Paulus, bewahre in Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Ja, und bewahren heißt auch bewachen. Ja, pass auf, dass dir das niemand raubt. Pass auf, dass dir das der Teufel nicht raubt und Zweifel bei dir sät oder sich zwischen dich und Jesus schiebt. Ja, du brauchst einen Wächter für deinen Glauben, für deine Beziehung zu Jesus. Ja, Paulus redet hier dann eben auch vom Heiligen Geist. Ja, gib dem Raum, leb mit ihm, ja, damit dein Auftrag nicht zum Erliegen kommt. Ja, also Paulus will Timotheus wirklich motivieren, ja, einfach den Glauben, dieses Vertrauen, die Beziehung zu Jesus festzuhalten und zu bewahren. Das ist das A und O, wie du mit Jesus lebst. Und was dann folgt in den nächsten Versen ab Vers 15, ist nicht ein zusammenhangloser Schwenk auf andere Leute, sondern Paulus führt Timotheus jetzt an ganz konkreten Beispielen zwei Möglichkeiten vor Augen, wie dieser sich jetzt entscheiden kann. Ja, welchen Weg will Timotheus nach diesen Versen einschlagen? Und Paulus zeigt zunächst einen Weg auf in Vers 15 und schreibt, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenos. Ja, alles beginnt mit einem Du weißt dies. Ja, wenn er das schon weiß, müsste Paulus es nicht schreiben. Ja, warum schreibt das trotzdem? Weil er zeigen will, schau dir das doch an. Ja, jetzt guck doch. Timotheus, du bist jetzt an einem Scheideweg und jetzt guck doch, was ist passiert. Ja, er will ihm den Ernst der Lage vor Augen führen und fängt jetzt eben damit an und sagt, dass alle, die in Asien sind, sich von Paulus abgewandt haben. Wenn man das so liest, dann könnte man meinen, alle Christen aus Asien wären irgendwie vom Glauben abgefallen, aber Asien war eine riesige Region, ja, das im Grunde das westliche Drittel der heutigen Türkei. Und die Sendschreibengemeinden aus der Offenbarung zum Beispiel, die waren alle in Asien. Und auch wenn manche von denen dann später schlecht dastanden in Offenbarung 2 und 3, muss man aber doch sagen, dass sie nicht alle komplett vom Glauben abgefallen waren. Ja, also nach allem, was wir heute wissen, gab es um 100 nach Christus noch viele gute Gemeinden in Asien. Also was meint Paulus hier, wenn er sagt, dass sich alle in Asien von ihm abgewandt haben? Ich verstehe das so, dass Paulus hier nicht über die gesamte asiatische Christenheit redet, sondern dass er über sein Missionsteam redet. Ja, und dass er dann hier eben über die Asiaten aus seinem Missionsteam redet, die mit ihm unterwegs waren. Ja, und dann wurde eben Paulus gefangen genommen und dadurch gerieten sie natürlich auch in Gefahr bzw. unter Druck. Vielleicht bekamen sie auch irgendwelche Zweifel an Paulus, wir wissen das letztlich nicht. Aber sie haben dann Paulus im Stich gelassen, ja, sind aus Rom geflohen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und so wie Paulus das schreibt, sieht er das ganz klar negativ. Ne, seine Mitarbeiter aus Asien, die haben ihn verlassen. Er nennt namentlich Phygelus und Hermogenes. Die werden nur hier erwähnt, wir wissen also sonst nichts von ihnen. Aber offensichtlich ist es bemerkenswert, ja, dass auch diese beiden Paulus verlassen haben. Er nennt ihre Namen. Es scheint ihn zu überraschen. dass auch diese beiden gehen. Ja, und das ist die eine Möglichkeit. Ja, Timotheus, was willst du tun? Willst du mich verlassen, so wie die anderen Mitarbeiter aus Asien? Aber es gibt dann eben auch ein positives Beispiel, ja, in Vers 16 bis 18. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Auch bei diesem Onesiphorus ist es das Sinnvollste, davon auszugehen, dass wir nicht mehr von ihm wissen als das hier, beziehungsweise Paulus erwähnt ihn dann auch nochmal in Kapitel 4, Vers 19. Aber ansonsten finden wir den im Neuen Testament nicht, zumindest nicht mit Gewissheit. Ja, und während das weitere Leben der negativen Beispiele aus Vers 15 offen bleibt, kann Paulus für Onesiphorus jetzt einen Zuspruch, einen Segen formulieren, der diese Verse 16 bis 18 wie so eine Klammer umschließt. Ja, er sagt, Onesiphorus soll Barmherzigkeit empfangen. Na, das ist wieder dieser zentrale Begriff aus dem zweiten Vers unseres ersten Kapitels, aus diesem Segensgruß, ja, Barmherzigkeit. Onesiphorus soll Barmherzigkeit empfangen, weil er selber auch Paulus gegenüber barmherzig war. Ja, Paulus sagt ja nach hinten raus, auch in Vers 18, an jenem Tag. Diese Formulierung hat er weiter oben schon für sich selber benutzt. Ja, und er sagt, Onesiphorus soll das erleben, dass Gott ihn letztlich aus dieser Welt zu sich aufnimmt, ja, barmherzig ist. So wie Onesiphorus barmherzig war und Paulus im Gefängnis besucht hat und ihn gestärkt hat. Ja, Onesiphorus hat Barmherzigkeit gelebt. Ja, eine passende Bibelstelle dazu könnt ihr euch mal durchlesen, auf Pause drücken. Matthäus 25, Vers 31 bis 36. An der Stelle können wir uns fragen, was tun wir eigentlich für Christen in Not, gerade auch für verfolgte Christen? Ja, wie stehen wir für die ein? Wie unterstützen wir diese Gemeinden durch unser Gebet, vielleicht auch durch Gaben, die wir ihnen zukommen lassen können? Ja, wo geben wir ihnen auch Aufmerksamkeit? Wo informieren wir uns über verfolgte Christen? Ja, dass wir wirklich Barmherzigkeit leben diesen verfolgten Christen gegenüber. Ja, und so soll dann eben auch Onesiphorus an jenem Tag diese letzte vollendende Stufe der Barmherzigkeit empfangen. Ja, ihr könnt da noch mal eine Bibelstelle aufschlagen und lesen, und zwar Römer 8, Vers 22. Ja, das ist die letzte und ewige Barmherzigkeit, wenn wir aus dieser Welt raus dürfen, an jenem Tag. Ja, und dieser Formulierung an jenem Tag können wir auch nochmal etwas nachspüren. Könnt ihr auch nochmal zwei Verse lesen, hier im 2. Timotheusbrief, und zwar Kapitel 4, Vers 1 und Vers 8. Ja, jener Tag, das ist der Tag, auf den Paulus zulebt. Jener Tag, wenn er seinen Siegeskranz empfängt. Und das ist der Tag, an dem er diese Schöpfung verlässt und in die Ewigkeit Gottes eintritt. Und das ist mit dem Erscheinen Jesu verbunden und damit, dass er Lebende und Tote richten wird. Ja, eben an jenem Tag. Und da soll dann Onesiphorus auch diese Barmherzigkeit empfangen. Und was hatte Onesiphorus konkret getan? Ja, er lebte normalerweise in Ephesus, aber dann ist er nach Rom gekommen und hat dort Paulus gesucht. Und das Wort für suchen hat durchaus was Investigatives. Ne? Nach allem, was wir von Paulus wissen über diese Haftzeit, war er in Haftbedingungen, wo es tatsächlich nicht mehr so einfach war, ihn zu finden. Man hatte auch kein Interesse, dass die Häftlinge noch besucht wurden, zumal wir von überfüllten Gefängnissen ausgehen müssen, wo nicht mehr ganz klar ist, wer eigentlich wo ist. Vielleicht hat Paulus immer noch auch von seinem römischen Bürgerrecht etwas profitiert, aber auf jeden Fall hat sich Onesiphorus viel Mühe gegeben, ihn zu finden. Und er hat es auch geschafft, ne? Und er hat sich für die Ketten von Paulus nicht geschämt. Ja, man schämt sich ja für das, was irgendwie schwächlich scheint, was man gerne verstecken möchte. Für ihn waren die Ketten von Paulus überhaupt kein Zeichen von Schwäche oder von Versagen oder gar von einem Gott verlassen sein. Ja, ich finde das spannend. Ich musste so an Johannes den Täufer denken, der auch Jesus aus dem Gefängnis heraus fragt, ne, was ist jetzt? Bist du der Christus? Ja? Johannes war im Gefängnis und eigentlich sollen doch die Gefangenen freikommen, wenn der Messias kommt. Ja, und so könnte man auch bei Paulus denken, Mensch, was geht da schief, dass der ständig immer wieder ins Gefängnis kommt? Was macht der falsch? Und die Frage hat sich Onesiphorus überhaupt nicht gestellt. Er hat sich kein bisschen geschämt. Ja, und wo erliegen wir vielleicht doch auch manchmal diesem Denken, dass wir bei negativen Ereignissen denken, warum ich, ja, warum passiert mir das? Ist das irgendwie ein Zeichen von Strafe oder von Erziehung Gottes, von Gott verlassen sein? Ja, wo wir denken, Mensch, das darf doch eigentlich nicht sein, dass mir das passiert, ja, oder dass das Paulus passiert, wo er doch Christ ist. Ja, wo haben wir oft diesen Impuls, aus Schwierigkeiten schnell rauszumüssen? Gott ist doch eigentlich der, der die Schwierigkeiten beseitigen müsse, wenn ich wirklich zu ihm gehöre und er wirklich zu mir steht. Können wir das glauben, dass die Situation genau so ist, wie sie sein soll? Und dass du einfach herausgefordert bist, dich in deiner Not oder in der Not auch eines anderen zu bewähren, ne? Wie Onesiphorus. Ja, können wir Schwierigkeiten als eine Art Würdigung Gottes begreifen? Ja, ich habe im zweiten Teil schon mal auf Apostelgeschichte 5, Vers 41 hingewiesen. Ja, dass wir uns nicht schämen. Dass wir Leid nicht verstecken müssen oder kleinreden müssen, sondern wirklich dazu stehen können und das als unseren Weg und unsere Führung begreifen können, wie Gott uns führt. Ja, und dann hat Onesiphorus eben Paulus oft erquickt, heißt es in Vers 16. Ja, dieses Erquicken wird auch für dieses Atemschöpfen am Sabbat benutzt oder das Erholen nach großen Anstrengungen. Er stand mir bei, er hat mich versorgt, er hat mir vielleicht Essen, vielleicht Trinken gebracht, hat mich gestärkt, hat mir geholfen, dass ich aufatmen kann. Ja, und so sind wir herausgefordert, anderen Menschen, vor allem anderen Christen in Not zu helfen, dass sie Atem schöpfen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie in Verbindung mit Gott kommen, dass sie erquickt werden. Ja, was sind wir bereit dafür aufzugeben und zu riskieren? Ja, Onesiphorus ist nach Rom gereist, hat diese beschwerliche Reise auf sich genommen, sich in Gefahren begeben, hat Geld in die Hand genommen. Ja, und es ist so, als wollte Paulus Timotheus und natürlich auch uns sagen, er soll dein Vorbild sein. Ja, mach es so wie er. Ja, im Blick auf diesen Siegeskranz der Ewigkeit, nimm deine Berufung wieder auf. Das muss für dich jetzt nicht heißen, auch sofort nach Rom zu kommen und mir zu helfen, sondern du hast in diesem Moment eine andere Berufung. Du sollst für die Gemeinde da sein. Aber nimm deine Berufung, deinen Auftrag, ja, in den du eingesetzt worden bist. Da hat Paulus ja ein paar Verse vorher schon mal dran erinnert. Nimm den wieder auf. Ja, und überleg, wie dich Gott gebrauchen kann, ja, und überleg, wie dich Gott dann gerade auch für notleidende Menschen gebrauchen kann, so wie es Onesiphorus getan hat. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal entdecken, wie sich Paulus in diesem Sinne dann wieder Timotheus direkt zuwendet und ihn anspricht. Bis dahin, Gott mit dir. Ciao.